Deutschlandfunk. Agenda.
Und zur Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt sie Michael Röhl. Arrogant und abgehoben, eine Gruppe, die gerne unter sich bleibt und die sowieso zum Großteil aus Akademikern und Reichen besteht. Und das, was das Volk denkt und will, das ist denen sowieso völlig egal. So oder ähnlich klingen die Vorwürfe, die gegen Berufspolitikerinnen und Politiker erhoben werden. Das Image, es scheint sehr angekratzt. Dennoch entscheiden sich immer wieder junge Menschen für eine Karriere in der Politik. Andere verbringen ein Leben lang auf der politischen Bühne, weil für sie Politik eine Leidenschaft ist. Wie sehr das Bild von Politikerinnen und Politikern derzeit polarisiert, das zeigen die Aggressionen, die ihnen entgegengebracht werden. Da werden Politiker schnell zum Feindbild und zur Zielscheibe für Angriffe. Wir wollen heute in der Sendung Agenda über das Leben von Berufspolitikern reden und über das Bild, das viele von ihnen haben. Wie sieht das Leben einer Politikerin, eines Politikers aus? Wie abgehoben sind sie wirklich? Und welche Erwartungen haben Sie, die Wählerinnen und Wähler, an die Politiker? Und wie erfüllen Politiker diese Erwartungen? Darüber werden wir reden. Die sind doch alle abgehoben. Das Leben als Berufspolitikerin und Politiker, unser Thema. Und Sie können sich beteiligen, uns Ihre Meinung sagen oder Ihre Erfahrungen schildern. Rufen Sie an, kostenfrei 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Wenn Sie Ihre Telefonnummer dazu schreiben, dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen und eventuell auch in die Sendung mit hineinzunehmen. Meine Gäste heute Morgen, wir haben zu Gast die jüngste Bundestagsabgeordnete und den dienstältesten Abgeordnete. Wir fangen erstmal mit der jüngsten an, Emily Fons. Frau Fons, guten Morgen.
Guten Morgen.
SPD-Bundestagsabgeordnete, Sie sind seit Januar 2023 im Parlament als Nachrückerin für Heiko Maas, den ehemaligen Bundesaußenminister, der sein Mandat niedergelegt hat. Und Dr. Peter Ramsauer ist bei uns von der CSU. Herr Ramsauer, Sie gehören seit 1990 dem Bundestag an und sind nach dem Tod von Wolfgang Schäuble der dienstälteste Abgeordnete in Berlin. Willkommen zu dieser Sendung.
Guten Morgen aus Berlin.
Und ich begrüße in der Runde Professor Sven Siefgen, Professor für Politikwissenschaften, Politikwissenschaft, so ist es richtig, an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Und er ist Senior Research Fellow am Institut für Parlamentsforschung in Berlin. Herr Siefgen, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Frau Fons, wenn wir mit dem aktuellen das Aktuelle erst aufgreifen und ansprechen und damit beginnen wollen, dann sind es natürlich viele Anfeindungen, Aggressionen, die derzeit im Vordergrund stehen gegen Politikerinnen und Politiker. Erfahrungen, die Sie auch als junge Abgeordnete schon gemacht haben oder eher davon verschont geblieben sind?
Tatsächlich glaube ich, ich komme ja aus dem Saarland, da bin ich auch gerade und ich glaube, da ist es noch ein bisschen besser, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz hatte ich in den letzten Wochen einen Infostand bei mir im Dorf und da war es tatsächlich auch das allererste Mal, nicht, dass jemand handgreiflich geworden ist gegenüber mir, aber dass es schon so war, dass die Person so ein bisschen aggressiv meinen Arm berührt hat und das war sozusagen echt ein, zwei Tage nach dem Angriff gegen den SPD-Europakandidaten Matthias Ecke und im ersten Moment habe ich dann auch gedacht, oh je, das könnte jetzt irgendwie kippen, ist dann zum Glück nicht passiert, aber man spürt, glaube ich, eine Aggressivität, einen Hass, der ja auch wirklich gegen mich als Person in dem Moment war. Ich wurde dann auch als arrogant und abgehoben bezeichnet. Und es war wirklich keine angenehme Stimmung. Und ich sag mal so, im Saarland, wenn ich an den letzten Wahlkampf denke, als die SPD die absolute Mehrheit im Saarland errungen hat, war das eine etwas andere Stimmung. Und man kann da jetzt wirklich erkennen, dass viele Menschen enttäuscht sind. Aber dass es auch wirklich, sage ich mal, eine aggressivere Stimmung gibt als letztes Jahr beispielsweise.
Herr Ramsauer, ich glaube, Sie kommen aus Traunstein in Bayern. Wie sieht's da aus? Ist da die Welt noch ein bisschen anders oder machen Sie auch die Erfahrung, die Aggression hat zugenommen?
Also zunächst mal, die Aggressionen, wenn es welche gibt, gab es sie immer schon. Ich erinnere an die Angriffe auf Schäuble, auf Lafontaine und andere. Aber ich muss ehrlich sagen, mit mir hat sich noch nie jemand angelegt. Das soll auch jemand erst mal probieren. Ich habe die Erfahrung weder im Wahlkreis gemacht, noch in Berlin oder sonst irgendwo. Das Einzige, was man hier einordnen könnte, diese rüpelhaften Rempeleien von Kameraleuten und Fotografen, die einen halb über den Haufen rennen, wenn sie ihr Bild haben wollen. Das ist auch unangenehm. Mhm. Aber ansonsten kann ich auch nicht die Einschätzung teilen, die Sie einführend, Herr Röhl, genannt haben, dass Politiker es abgehoben oder wie auch immer. Also ich treffe immer auf gut gelaunte Menschen. Und wenn sich jemand mal über etwas beschwert, dann diskutiert man das aus. Also ich teile diese Einschätzung ausdrücklich nicht. Ich komme mit allen Menschen gut aus.
Wie sieht es in der digitalen Welt aus, Herr Ramsauer? Da gibt es ja durchaus auch Abgeordnete, ich denke jetzt mal an Renate Künast, die durchaus auch dort sehr, sehr negative Erfahrungen machen. Eine Welt, in der es viel Anonymität auch gibt. Haben Sie da schon Erfahrungen auch gemacht, zumindest von Aggressionen, von Vorwürfen?
Das ist natürlich eine andere Welt, die digitale Welt. Und hier wundere ich mich wirklich, wie Menschen unter Klarnamen, also unter Nennung ihres eigenen tatsächlichen Namens, so macht man mit Adresse, über einen verbal herfallen und beleidigen. Und ich habe mir schon hin und wieder den Spaß gemacht, solche Leute dann anzurufen, die sind völlig baff, das zu tun, rechnen nicht damit, dass sie zur Rede gestellt werden und reden sich dann natürlich raus, nicht so gemeint und so. Aber das kann man auch noch in die analoge Welt transferieren. Ich habe jahrelang bitterböse im Wahlkreis Leserbriefe bekommen. Da fallen die, also das ist ja nicht sozusagen die Vorstufe zur digitalen Welt. Wenn man Leserbriefe schreibt, das ist unter Klarnamen. Und dann ist es mir mal zu bunt geworden. Es ging um die Anflugrouten auf den Salzburger Flughafen. Dann habe ich alle hundsgemeinen Leserbriefschreiber eingeladen ins Rathaus nach Freilassing und die sind alle angetreten und dann ging es Aug und um Aug, Aug in Auge und dann war Schluss mit den bösen Leserbriefen. Also man muss sich den Dingen halt nur stellen.
Frau Fons, welche Erfahrungen machen Sie in der digitalen Welt? Ähnliche Aggressionserfahrungen, wie wir sie gerade von Herrn Ramsauer gehört haben?
Ich glaube, ich würde zustimmen, dass es auf jeden Fall eine andere Welt ist und dass man das anders bewerten muss. Ich poste relativ viel, vor allem auf Instagram. Und man merkt jetzt schon, dass, ich sage mal, blaue Herzen ganz oft unter die Posts, unter die Fotos, unter die Videos gepostet werden. Da könnte man jetzt erstmal sagen, okay, blaue Herzen, das ist jetzt nichts Schlimmes. Aber man merkt eben schon, dass sich da rechte Gruppen dann die Posts hin und her schicken und da dann wirklich mit einer Vielzahl von Leuten sich explizit Politikerinnen und Politiker raussuchen und da werden dann auch Sachen drunter kommentiert, die durchaus persönlich werden. Ich persönlich habe da jetzt tatsächlich auch noch Glück gehabt, also da sind keine großen Beleidigungen dabei, aber ich kenne eine Kollegin von mir zum Beispiel, Rasha Nasa aus Sachsen, die da wirklich ganz andere Erfahrungen gemacht hat, die das aber auch konsequent anzeigt. Und von daher glaube ich, ist so eine gewisse Verrohung im digitalen Bereich auf jeden Fall zu bemerken. Und ich finde es schon auch erschreckend. Also wenn dann Leute wirklich drunter schreiben, bei mir natürlich ganz offensichtlich, dass ich keine Erfahrung habe, dass ich ja noch nie gearbeitet hätte, dass ich mein Studium abgebrochen hätte, also auch wirklich mit Dingen, die falsch sind, wo dann auch tatsächlich Leute, die mir folgen, die mich kennen, drunter kommentieren, dass ich gerade noch dabei bin, mein Studium zu machen und so weiter und so fort, die mich dann verteidigen, was ich sehr süß und nett finde. Aber da werden dann wirklich auch falsche Tatsachen einfach behauptet und das ist natürlich dann schon krass.
Herr Siefken, wir werden gleich sehr, sehr ausführlich über das Image, über das Bild auch der Politiker, der Politikerin sprechen. Zunächst mal vielleicht bei den Anfeindungen auch bleibend. Wie sehen Sie das? Wie nehmen Sie diese Anfeindungen gegen Politiker wahr?
Ja, ich glaube in der Tat, was eben gesagt wurde, das hat einen ganz, ganz wichtigen Kern. Wir haben sicherlich da eine veränderte Kommunikation, die aus dem Digitalen in das Analoge rübergeschwappt ist. Da sind bestimmte Hürden zunächst einmal technisch einfacher zu überwinden. Denn wenn ich nur am Computer sitze und da in ein paar Klicks ein paar Kommentare abgeben kann, wie gemein die auch immer sind, dann fällt mir das in meinem stillen Kämmerlein vielleicht deutlich leichter, als wenn ich das Auge in Auge einer Person sagen muss. Und das ist erstaunlich, dass sich das in den letzten Jahren eben weiterentwickelt hat, wie Herr Ramsauer das auch angesprochen hat, dass das ja ganz verbreitet auch mit Klarnamen geschieht und jetzt offenbar auch in der analogen Welt so gehandhabt wird. Aber man muss ganz deutlich sagen, das sind Gruppen, das sind kleine Gruppen, die natürlich schon Wirkung entfalten in der Realität, aber das ist ja nicht die Breite der Gesellschaft. Auch das der Teil, der sich im digitalen Bereich bewegt und Politikerinnen und Politiker begleitet, im Positiven wie Negativen, das ist nicht die Breite der Gesellschaft, das sind kleine Gruppen.
Herr Siefken, haben Sie eine Erklärung dafür, dass da etwas zugenommen hat? Und es sind ja auch durchaus auch aggressive persönliche Angriffe, die es dort gibt, oder dass Politikerinnen und Politiker daran gehindert werden, zum Beispiel eine Wahlveranstaltung zu verlassen oder einen Kutter zu verlassen. Also da geht es ja schon auch um mehr. Also gibt es eine Erklärung für Sie?
Ja, es gibt die Erklärung, wie eben schon gesagt, die sich so ein bisschen in einem in veränderten Hürden findet. In veränderten Hürden, eigene starke Meinungen zu äußern, in veränderten Hürden, was auch eine starke Positionierung betrifft. Und andererseits eben natürlich auch in der Perspektive auf politisches Handeln, auf Probleme in politischen Entscheidungen, wo man sich dann durchaus auch ermutigt fühlt von einzelnen politischen Akteuren, von populistischen, rechtspopulistischen Akteuren, die im Parlament vertreten sind und die hier von dort aus auch ganz gezielt diese Geschichte ja auch befeuern, diese Perspektive auf die Politik befeuern.
Herr Ramsauer, wenn nach Erklärung gesucht wird, auch für diese Anfeindungen, da wird auch oft ein Argument genannt, die Art und Weise, wie Politikerinnen und Politiker mittlerweile miteinander umgehen. Sie haben einen sehr, sehr breiten, einen sehr großen Überblick. Hat sich da etwas verändert auch im Umgang miteinander? Sind da auch Hemmungen gefallen?
Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und in den über 33 Jahren Parlamentsmitgliedschaft in allen möglichen Führungsämtern hatte ich unter anderem ja auch mit der Frage zu tun, wie geht man als Politiker untereinander miteinander um? Und ich musste als parlamentarischer Geschäftsführer tatsächlich manchmal die Hinweise geben, so oder so geht es nicht. Denn wenn wir Politiker untereinander uns schon verbal verprügeln, ja, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn sozusagen Externe sich ein Beispiel daran nehmen, die sagen dann, wenn die untereinander schon so miteinander umspringen, ja, dann können wir Bürgerinnen oder Bürger mit denen genauso umspringen. Wir dürfen intern kein schlechtes Beispiel geben, sondern man muss immer respektvoll miteinander umgehen, egal um welche strittigen Sachthemen das es geht oder mit welchen Parteimitgliedern, Fraktionsmitgliedern man es zu tun hat.
Frau Fons, Sie sind ja noch relativ frisch, sage ich jetzt mal, im Bundestag seit Januar 2023. Auch ein Stück geschockt am Anfang gewesen, wie da verbal auch miteinander umgegangen wird im Parlament?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass ich nicht geschockt war, weil ich mich auch einfach reingestürzt habe. Ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr dabei und ich würde sagen, jetzt nach einem Jahr hat man ziemlich viele Dinge verstanden. Und tatsächlich war es am Anfang schon so, dass man gerade mit Blick auf die AfD einfach gemerkt hat. Und ich glaube, da muss man wirklich die AfD rausnehmen aus der Kommunikation von den anderen Parteien. Das ist schon sehr, sehr krass. Also bei meiner ersten Rede, da wurde die ganze Zeit reingerufen, obwohl es eigentlich eine parlamentarische Praxis ist, dass bei der ersten Rede niemand reinruft und alle erstmal zuhören. Das hat die AfD dann schon mal nicht mitgemacht. Bei meiner letzten Rede hat die AfD mich die ganze Zeit nachgeäfft. Also das sind jetzt sehr persönliche Beispiele. Mhm. Aber ich glaube, der respektvolle Umgang, den Herr Ramsauer angesprochen hat, den gibt es schon. Aber ich merke auch schon von älteren männlichen Kollegen, dass die ab und an ein bisschen süffisant und ich würde schon sagen, auch arrogant dann auf vielleicht jüngere, unerfahrenere Abgeordnete draufschauen. Aber nichtsdestotrotz im Großen und Ganzen kann ich mich nicht beschweren. Also ich meine, es ist wie in einem neuen Kollegium, wie in einem neuen Betrieb, wenn man irgendwo reinkommt. Erstmal braucht man eine gewisse Zeit, aber man muss sich da auch selbst so ein bisschen wappnen und selbstbewusst sein und nicht von runterkriegen lassen.
Herr Siefken, hat sich durch die AfD etwas verändert, was den Umgang im Parlament miteinander betrifft? Und der Ramsauer hat ja gerade gesagt, wenn man sich da schon verbal, ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, verprügelt, dann muss man sich nicht wundern, wenn so auch etwas nach außen getragen wird.
Da hat sich auf jeden Fall etwas verändert, und zwar vor allem im Plenum. Die AfD, die hat ja von Anfang an einen starken Fokus gehabt auf ihre Tätigkeit im Plenum und all das, was angesprochen war, also in den Plenarsitzungen eben auch von Frau Fons, das bezieht sich ja genau darauf. Und die AfD zielt darauf, das Plenum zu nutzen, um nach außen hin zu wirken, also nicht im Parlament selber Einflüsse zu nehmen, sondern in die Gesellschaft hineinzuwirken, zerstückelt dann auch genau solche Störmanöver über soziale Medien weiter zu verbreiten. Aber wir müssen ja immer im Kopf behalten, auch das, was Herr Ramsauer gerade gesagt hat, das Parlament ist ja nicht nur die Arbeit im Plenum, das die ganz zentrale Arbeit liegt vor dem Plenum. Die findet in der Ausschussphase statt, die findet in den Arbeitsgruppen der Parteien statt, die findet in der Abstimmung zwischen auch Mehrheit und Opposition mit Ministerien statt, wenn Gesetzesvorhaben vorbereitet und koordiniert werden. Und das ist Parlament insgesamt, also nicht nur das Plenum.
Wir reden heute in der Sendung Agenda über das Leben als Berufspolitiker, Berufspolitikerin und den Vorwurf, den viele kennen, die sind doch alle abgehoben. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Und am Telefon unser erster Hörer heute Morgen, Herr Krell aus der Nähe von Wolfenbüttel. Herr Krell, ich grüße Sie, guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen in die Runde. Hallo.
Welches Bild haben Sie denn von Politikerinnen und Politikern? Das, was ich eben vorgetragen habe, arrogant, abgehoben, die sind nur dann nett vor der Wahl und danach interessieren sie sich nicht mehr für uns, habe ich zum Beispiel auch im Vorfeld der Sendung gelesen. Wie ist Ihr Eindruck?
Also mein Eindruck ist tatsächlich, je höher die Leitungsebene ist, das ist wie in einem guten Unternehmen, gibt es dementsprechend Politikerinnen, Politiker, die dementsprechend Volksnähe suchen, dementsprechend dann auch sachlichen Argumenten sich stellen und natürlich dementsprechend dann auch im Austausch mit dem Bürger, mit den Bürgerinnen sich dementsprechend dann auch da reinwagen. Dann gibt es aber auch Politikerinnen, Politiker, die dementsprechend zu lange schon in der Politik sind, die schon seit 4, 5 Legislaturperioden drin sind. Und ich finde, nach 3 Legislaturperioden sollte Schluss sein, dass dann eben der Politiker dann erstmal sich wieder in der freien Wirtschaft oder in seiner ehemaligen Tätigkeit wiederfindet. Das hat doch einen gewissen...
Herr Krell, Sie meinen, ich gehöre aus dem Parlament längst raus in meiner 9. Legislaturperiode.
Mal wieder eine Pause, sage ich mal so, weil dann ist auch wieder... Ja, das ist, weil den amerikanischen Präsidenten kann ich ja auch nur 2-mal wählen und dann ist auch Feierabend, sage ich mal so.
Ne? Ja, Sie vergleichen da Äpfel mit Birnen oder noch schlimmer. Also es ist auch ein Unterschied, ob man in einem Wahlkreis direkt gewählt ist oder ob man über Landeslisten, über reine Parteilisten kommt. Ich muss mich als direkt gewählter Abgeordneter ständig, nicht nur vor Wahlen, sondern ständig meinen Wählerinnen und Wählern stellen. Das ist natürlich ein Unterschied. Ich werde, wenn ich im Wahlkreis bin, ständig herausgefordert und das ist gut so. Und die Menschen können einen abwählen, wenn es einem nicht passt, oder wieder wählen. Und wenn sie sagen, das ist falsch, wenn Wählerinnen und Wähler mich ein 4., 5., 6., 7., 8., 9. Mal wählen, dann halten sie die Wähler für unfähig, oder?
Nein, das halte ich nicht, weil sie können sich ja dann, wenn sie zum Beispiel eine Legislaturperiode Pause gemacht haben, sich ja dann wieder bewerben. Es geht auch um die Abwechslung der Gesichter beziehungsweise und auch um die Abwechslung der Ideen, sage ich mal.
Aha, also so wechseln hin und her, davon können Sie träumen. Geht an der Realität,
okay, also,
Lichtjahre vorbei.
Herr Ramsauer, zumindest dieser Gedanke, dass man mal sagt, okay, nach 3 Legislaturperioden, da kehrt ein Abgeordneter nochmal zurück, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ins wahre Leben und da kommt vielleicht jemand anders, der auch andere Ideen hat, ist ja zumindest mal respektabel, also zumindest
ist
mal
ja klar.
Diese Idee ist ja durchaus auch mal auch diskussionswürdig.
Natürlich, aber dann sollte man auch mal sagen, wie lang die durchschnittliche Verweildauer im Bundestag ist. Die ist nämlich genau 8 Jahre, 2 Legislaturperioden. Das ist der Durchschnitt. Also das muss man auch mal zur Kenntnis
nehmen. Also 33 Jahre, das ist die absolute Ausnahme. Ich gebe das mal weiter an die jüngste Abgeordnete, Frau Fons. Theoretisch mit 23 hätten Sie ja noch die Möglichkeit zu sagen, komm, 5 Jahrzehnte als Abgeordnete schaffe ich. Deswegen auch die Frage an Sie. Macht es Sinn, vielleicht nach 2 oder 3 Legislaturperioden zu sagen, so, ich gehe jetzt mal in meinen Beruf zurück oder suche mir überhaupt mal einen Beruf und danach schaue ich nochmal neu weiter?
Also in meinem persönlichen Fall wäre das tatsächlich ja dann erstmal einen anderen Beruf suchen, absolut. Aber ich glaube, das ist nochmal die Ausnahme und das war ja in der Art und Weise auch nicht geplant. Nichtsdestotrotz, um auf die konkrete Frage oder das Thema einzugehen, ich würde tatsächlich sagen, ja, 3 bis 4 Legislaturperioden und dann ist Schluss, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich verstehe auch, Herr Ramsauer, dass gewisse Positionen, parlamentarische Geschäftsführung, Fraktionsvorsitz, eine gewisse Zeit, eine lange Zeit im Parlament voraussetzt, um einfach dann auch die Fähigkeiten zu haben, die Erkenntnisse zu haben, um das ausführen zu können. Aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt seit einem Jahr im Bundestag. Ich fahre unzählige Stunden Zug. Ich bin immer unterwegs, bin 20 Wochen des Jahres ungefähr in Berlin und 30 Wochen des Jahres im Saarland. Und nichtsdestotrotz merke ich einfach, dass diese 20 Wochen in Berlin mich nicht, ich würde sagen, extrem abgehoben machen, wie wir jetzt heute immer sagen, aber nichtsdestotrotz, dass man in so eine kleine gewisse politische Blase kommt. Und auch hier im Saarland, wenn man sehr viel Zeit in der Partei verbringt, ist man natürlich in einer gewissen politischen Blase. Und ich merke schon, dass irgendwie, wenn ich in Schulen gehe, dass ich vielleicht früher, bevor ich im Bundestag war, noch näher an jungen Menschen dran war, als ich es jetzt bin. Ist natürlich auch normal mit einem neuen Job, mit großer Verantwortung. Aber nichtsdestotrotz habe ich also eine große Sympathie dafür zu sagen, was können wir machen, weil wir ja auch gerade merken, dass viele Leute unzufrieden sind. Es wird von Eliten gesprochen, es wird von die da oben gesprochen, egal wie man es jetzt nennen will. Irgendwas müssen wir machen. Und ich weiß nicht, ob es reicht, wenn wir alle sagen, PolitikerInnen sind gute Menschen und die werden das schon mit Herz und Vernunft schaffen, dass wieder mehr Vertrauen entsteht, weiß ich nicht. Also ich bin schon offen dafür zu sagen, man muss jetzt irgendwie auch neue Formate, neue Ideen entwickeln.
Wir werden nach den Nachrichten, Frau Fons, über dieses Bild, das Menschen ja haben von Politikern und Politikern auch reden, Herr Ramsauer, und werden uns auch damit auseinandersetzen müssen, auch so wie es gerade Frau Fons auch vorgeschlagen hat. Das Leben als Berufspolitiker und Politikerin, unser Thema, nochmal bis 11:30. Und ich nenne gerne nochmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen. Herr Krell, erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf in Richtung Wolfenbüttel, Entschuldigung, 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer und unsere Mailadresse agenda@deutschlandfunk.de. Bis nach den Nachrichten. Und wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Die sind doch alle abgehoben, das Leben als Berufspolitikerin und Politiker. Unser Thema heute Morgen 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder falls Sie uns schreiben wollen, dann gerne an agenda@deutschlandfunk.de. Eine Mail vielleicht, die möglicherweise passen könnte zu dem, was es da auch an Vorwürfen gegen Politiker gibt. Wir hatten noch nie so unfähige Politiker an der Macht wie derzeit. Die Leute würde ich nicht mal als Teamleiter akzeptieren. Sie kümmern sich nur um die eigene Macht und den Machterhalt, entscheiden, was sie selbst nie bezahlen müssen. Und wenn sie Verantwortung übernehmen, werden sie mit Steuergeldern, die mir genommen werden, in Pension geschickt. So, eine Äußerung dazu. Herr Ramsauer, nun haben wir vor den Nachrichten gehört, wie Frau Fons auch gesagt hat, da gibt's durchaus nach Ihren ersten Erfahrungen auch so eine Blase in Berlin. Die betrifft einerseits natürlich das Plenum selber, andererseits die Partei. Ich mach's mal sehr konkret. Morgens aus der Wohnung kommend wartet unten die Fahrbereitschaft des Deutschen Bundestags. Man fährt ins Parlament, Sitzungen, Arbeitsausschüsse, Büroarbeit. Abends geht's dann wieder mit der Fahrbereitschaft nach Hause. Also, wie groß ist die Blase in Berlin?
Das ist auch so dahingesagt, das mit der Blase. Und ich kann immer nur den Rat geben, wenn es eine gibt, immer wieder, und zwar täglich, den Versuch zu unternehmen, sich von dieser Blase nicht hinweg raffen zu lassen oder aus der Blase immer wieder auszubrechen. Das gelingt in Berlin ganz gut. Und man ist ja nicht nur unter sich, sondern man hat eine ganze Fülle von Außenkontakten, von Kontakten in die breite Gesellschaft hinein, in die Wirtschaft. Schauen Sie mal ein Beispiel. In meiner Zeit als Bundesverkehrs- und Bauminister, da haben meine Beamten mir gesagt, wir hätten 140 Verbände, die auf unserem Gebiet tätig sind. 140 Verbände, die am Ministerium, am Minister in alle Richtungen zerren. Jeder will was anderes. So, dann ist man in der Mitte drin und man muss dann entscheiden. Man hört alle an. Ja, das ist ja eine Anbindung außerhalb einer Blase. Das ist ganz, ganz wichtig und deswegen habe ich nie das Gefühl gehabt in all diesen Jahren und Ämtern, dass ich sozusagen in eine mentale Inzucht hineingerate, in einer Blase, aus der ich mich nicht mehr befreien kann. Im Übrigen, was Sie gerade zitiert haben, ich glaube, man darf auch nicht als Politiker zu zimperlich sein. Man braucht schon ein dickes Fell. Und ich bewundere die Kollegin Fons, dass sie das als junger Mensch so gut aushält. Also man braucht wirklich ein dickes Fell, das muss ich schon sagen, eine gewisse Teflonbeschichtung, damit man mit so etwas, was Sie jetzt gerade gesagt haben, auch richtig umgehen kann. Da ist natürlich, wenn man das sachlich abklopft, unheimlich viel Blödsinn dabei, muss man wirklich auch sagen.
Herr Siefken, Raumschiff Berlin, Blase Berlin, was sagen Sie dazu?
Ja, man muss natürlich auch hier wieder auf die Gesamttätigkeit von Abgeordneten schauen. Und Herr Ramsauer hat das auch schon angesprochen und Frau Fons eben auch. Es ist ja nicht nur Berlin. Die Zeit in Berlin, die Sitzungswochen, ungefähr 20 sind das pro Jahr, die sind natürlich 21, schon sehr stark, 21, ja. Oder, die sind sehr stark strukturiert. Da sind die Abläufe ziemlich fest vorgegeben. Da finden die Fraktionssitzungen statt, da finden die Ausschusssitzungen statt, da finden die Plenarsitzungen statt. Das kann man auf den Seiten von vielen Abgeordneten auch nachlesen, was da wann ist. Also es ist eine sehr stark strukturierte Woche und natürlich kein Arbeitstag von 9 bis 5, sondern oftmals geht das bis spät in die Nacht und dann eben zusätzlich genau das, was an Kontakten dort noch stattfindet, Richtung Interessengruppen, Richtung Wissenschaft, in alle möglichen Richtungen.
Medien, bitteschön.
Medien nicht zu vergessen, genau. Was man aber nicht vernachlässigen darf, ist diese zweite Welt, nämlich die Arbeit in den Wahlkreisen. Und Abgeordnete verbringen durchschnittlich so ungefähr 40% ihrer Zeit eben nicht in Berlin, sondern zu Hause in den Wahlkreisen, in denen sie gewählt wurden. Und das betrifft im Übrigen nicht nur diejenigen, die ein sogenanntes Direktmandat haben, sondern auch die Listenabgeordneten sind aktiv in den Wahlkreisen und nehmen da ganz andere Vernetzungen in ganz andere Bereiche statt, zu Vereinen, zu Gruppen vor Ort, zu lokalen Organisationen, zu Unternehmen vor Ort und auch zu ganz anderen Themen. Und insofern, wenn man diese Gesamtperspektive anschaut, halte ich diesen Begriff der abgehobenen Blase auch für irreführend. Aber es liegt natürlich, genau wie Herr Ramsauer das gesagt hat, bei jedem Einzelnen und jeder einzelnen Politikerin selbst dafür zu sorgen, hier auch auszubrechen und vielfältige Informationen, vielfältige Vernetzungen aufzunehmen und aufrechtzuerhalten.
Frau Fons, die Arbeit im Wahlkreis, und das bedeutet ja jetzt, wenn wir Richtung Saarland schauen, wo Sie ja gerade sind, auch natürlich sich auseinanderzusetzen mit all den Folgen des Hochwassers, auch des Regens, auch der letzten Tage, auch da ist das Saarland ja sehr, sehr massiv auch betroffen. Kommt da auch ein Stück Bodenhaftung wieder jenseits der Blase von Berlin? Ist die wieder möglich, diese Bodenhaftung wiederherzustellen?
Absolut. Also ich glaube, ich kann es eigentlich ganz gut an meinem Morgen heute illustrieren oder beschreiben. Ich war noch heute Morgen in der Bäckerei bei mir im Dorf und den Bäcker kenne ich natürlich auch schon von vorher. Und dann unterhält man sich mal 10 Minuten. Normalerweise wird man vielleicht 2-3 Minuten in der Bäckerei sein. So habe ich dann natürlich längere Zeit da verbracht. Ich wohne im ländlichen Raum in einem Dorf mit 1000 Einwohnern. Das heißt, man kennt sich. Und dann habe ich schon mal, sage ich mal, alle Infos aus den letzten Wochen und für die nächsten Wochen mitbekommen. Dann auf dem Fußweg zurück nach Hause habe ich noch den ehemaligen Bürgermeister getroffen. Haben wir noch über 1-2 Dinge gesprochen. Also ich sage mal so, sobald man dann hier wieder im Saarland explizit jetzt ist, ist man auch wieder zu Hause. Das ist auch gut so. Ich muss sagen, mit Blick auf den Regen, mit Blick auf Hochwasser, bin ich in einem der Wahlkreise, wo es noch am allerbesten war, also wo nicht so viel Hochwasser war, wo nicht so viele Überschwemmungen war. Aber nichtsdestotrotz sieht man die Fotos, sieht man die Bilder, sieht man, wenn man mit dem Auto vorbeifährt, welche Auswirkungen die Wassermassen hatten. Und das, ja, ich würde sagen, holt einen direkt auf den Boden der Tatsachen zurück. Und da merkt man dann auch einfach, dass Politik sich jetzt kümmern muss. Und das macht zum Glück die saarländische Landesregierung jetzt auch sehr schnell.
Wie groß ist denn der Respekt auch vor einer Bundestagsabgeordneten? Und ich kann das nachher auch an Herrn Ramsauer noch mal weitergeben, als ehemaliger Bundesminister, altgedienter auch Abgeordneter. Aber erstmal, Frau Fons, wie groß ist der Respekt? Kommen die Menschen wirklich auf Augenhöhe auf Sie zu, sprechen die Themen an, die Ihnen unter den Nägeln brennen, oder gibt es da durchaus auch ein Stück Zurückhaltung?
Naja, für mich ist das eigentlich ganz interessant, weil ich nachgerückt bin für Heiko Maas und vorher aber engagiert hier im Ortsrat war und in der SPD generell auch schon seit 7 Jahren, also so ganz wenig war es dann gar nicht. Und das heißt, ich war schon immer auch sehr viel unterwegs und mit Leuten irgendwie im Gespräch. Aber jetzt habe ich, sage ich mal, die Verantwortung, die dann auch mit einherbringt, dass man anders angesprochen wird, dass man auf Termine eingeladen wird und einfach ja jetzt auch diese Verantwortung hat. Und einerseits finde ich das sehr gut, weil nichtsdestotrotz sind das ja die gleichen Leute, mit denen ich immer noch zu tun habe. Aber ich finde es teilweise auch so ein Ticken befremdlich, wenn plötzlich Leute mit einem Kaffee trinken gehen wollen, weil man jetzt irgendwie dieses Amt inne hat. Also ich finde, das ist so ein Spagat zwischen, ich finde das sehr schön, wenn Leute sich dann für einen interessieren, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist so Politikerin sein für mich persönlich schon auch eine Herausforderung, einfach dieses Mensch sein, Emily sein und gleichzeitig irgendwie auch ja, Politikerin jetzt sein. Also so eine Herausforderung ist das für mich schon, so ehrlich will ich auch an der Stelle sein.
Herr Ramsauer, bekommen Sie die Probleme der Menschen mit vor Ort? Also traut man sich, diese Respektperson Ramsauer anzusprechen, sage ich mal, weil ich spiegel das jetzt mal, die Art, wie Sie eben reagiert haben, auch auf unseren Hörer, da hätte ich mich anschließend nicht mehr getraut, noch eine Zusatzfrage zu stellen. Also das ist schon natürlich auch sehr, Sie sind natürlich sehr gewandt, Sie sind sehr, sehr erfahren, treten auch entsprechend auch auf. Also traut man sich, widerspricht man Ihnen auch und gibt Ihnen auch mal, sage ich jetzt mal, auch eine Botschaft mit in Richtung Berlin auf den Weg?
Ja, selbstverständlich. Herr Röhl, Sie haben gerade die Kollegin Fons gefragt, ob, wenn man in den Wahlkreis wiederkommt, ob man das dazu beiträgt, die Bodenhaftung wiederherzustellen. Sie unterstellen damit, dass man vorher die Bodenhaftung überhaupt nicht gehabt hätte oder verloren hätte. Also ich muss da wirklich widersprechen oder lachen.
Ich sag mal, Herr Ramsauer, ich habe das gemacht, weil Frau
Fons... Ich habe doch überhaupt niemals Bodenhaftung verloren. Okay, ich lade Sie ein, begleiten Sie mich mal im Wahlkreis ein paar Tage. Vielleicht machen Sie schlapp, weil im Wahlkreis ist man dann auch 16 Stunden unterwegs. Habe ich alles mit Journalisten schon erlebt, die am zweiten Tag gesagt haben, vielen Dank, das war's, mir reicht's. Aber ich habe nie Bodenhaftung verloren. Und wenn ich die jetzt mal, die ich so gut kenne, die Kollegen in der Kolleginnen in der CSU-Landesgruppe, die alle Direktmandate haben, ja, die kommen überhaupt nicht dazu, Bodenhaftung zu verlieren, weil sonst werden sie im Wahlkreis überhaupt nicht mehr ernst genommen oder nicht mehr gewählt. Und wo man auftritt, wo man geht und steht, wird man angesprochen. Kollegin Fons hat das gerade ganz gut geschildert und das ist natürlich so, wenn ich joggen gehe, da stehen die einzelnen Bauern an meiner Strecke schon und sagen, ja, wie ist das mit dem Milchpreis oder wie ist das mit der Düngeverordnung und so weiter und so fort. Sie werden ständig rund um die Uhr im Grunde genommen mit den ganz praktischen Dingen konfrontiert. Da wird keine Bodenhaftung verloren.
Okay.
Ja.
Herr Siefgen, wollen Sie was ergänzen?
Genau, ich würde da gerne was ergänzen, denn wir haben vor einigen Jahren ein großes Forschungsprojekt vergleichend in Deutschland und Frankreich durchgeführt, wo wir genau das gemacht haben, was gerade angesprochen war, nämlich Abgeordnete in ihren Wahlkreisen begleitet. 67 Abgeordnete in Deutschland, 50 Abgeordnete in Frankreich und zwar jeweils 3 Tage lang begleitet und all diese Veranstaltungen mitgemacht. Diese, wie schon gesagt, teilweise 16-Stunden-Tage und insgesamt 1000 Stunden Beobachtungszeit. Wir haben also wirklich einfach nur aufgeschrieben, was passiert da, mit wem wird gesprochen und worüber wird gesprochen. Und da ist eben genau das auch deutlich geworden. Hier geht es um die ganze Breite der Themen und hier gibt es ganz oft den Effekt, immer wieder zu beobachten gewesen, für Leute, die keinen Kontakt vorher zu Abgeordneten hatten. Da gibt es ja auch immer mal Gelegenheiten, die dann ganz erstaunt sind, wie schnell man und wie leicht man dort ins Gespräch kommt, wie sich dieses Image, was auch hier im Titel dieser Sendung steht, im persönlichen Gespräch überhaupt nicht bewahrheitet, wie man sich auch von Themen und Notwendigkeiten bestimmter Entscheidungen überzeugen lassen kann durch Argumentation. Und da liegt aus meiner Sicht auch eine der ganz zentralen Herangehensweisen, um mit diesem Thema umzugehen, mit diesem Gefühl von Abgehobenheit, das persönliche Gespräch, der persönliche Austausch, das ist die beste Therapie. Nur dummerweise haben wir natürlich nicht genug Zeit oder nicht genug Abgeordnete dafür, dass hier mit jedem einzelnen Bürger, mit jeder einzelnen Bürgerin permanent gesprochen wird. deshalb muss man Wege finden, um diesen Austausch zu strukturieren und vorzunehmen. Aber die Wahlkreise sind dafür ganz, ganz wichtig. Und wie ich eben schon gesagt habe, das betrifft nicht nur die direkt gewählten Abgeordneten, sondern auch die, die über die Listen eingezogen
sind. Ja, selbstverständlich. Ich beziehe jetzt da diejenigen ein, die in einem Wahlkreis nominiert sind als Direktkandidat, auch wenn die nicht gewählt sind und dann über Listen kommen, die sind ja trotzdem im Wahlkreis verankert. Aber etwas noch sehr, sehr Wichtiges, Sie haben ja im Wahlkreis nicht nur homogene Meinungen, sondern völlig unterschiedliche Interessenlagen auch, die Sie als Abgeordneter dann irgendwie sozusagen auskochen müssen und zu einem Konsens bringen. In einem Wahlkreis wie dem meinen, von Berchtesgaden bis zum Chiemgau, 100 Kilometer Durchmesser, ja, da haben Sie völlig unterschiedliche Interessenlagen und das müssen Sie halt irgendwie versuchen, dann entsprechend konsensfähig zu machen. Also es ist nicht so, dass der Wahlkreis immer mit einer Stimme spricht, sondern das ist ein viel, viel stimmiger Chor.
Ich möchte noch mit in die Runde hineinnehmen, zumindest noch in der nächsten Viertelstunde, Dr. Robert Lorenz. Herr Lorenz, ich grüße Sie, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Politologe, Journalist, Buchautor. Sie haben unter anderem ein Buch geschrieben mit Matthias Mikus, von Beruf Politiker. Sie haben sich mit den Seiteneinsteigern auch in den Politikerkarrieren beschäftigt, auch eine Biografie von Oskar Lafontaine auch geschrieben. Deswegen auch nochmal die Frage an Sie. Die Kritik am politischen Personal ist groß. Wir hören es auch und bekommen es auch mit, durchaus auch, wenn wir uns die Hörermeinungen hier anschauen und an und durchlesen. Wie ist Ihr Eindruck? Ist da was dran an dieser Kritik oder würden Sie sagen, das hat letztlich mit der Realität auch von Berufspolitikern und Politikern nichts zu tun?
Ja, ich würde sagen, um gleich eine Plattitüde zu bemühen, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Was mir vor allem aufgefallen ist, als wir uns damals mit dem Beruf der Politik auch befasst haben, dass erstmal die Kritik an Abgeordneten, glaube ich, so alt ist wie der Parlamentarismus selbst. Also man sprach ja auch schon vom Raumschiff Bonn, von der Käseglocke Bonn. Jetzt ist es eben Berlin. Und insofern kann man schon mal relativieren, ob sich da überhaupt so viel verändert hat. Was mein Eindruck wäre, ist, glaube ich, dass die Situation der Parteien sich insgesamt verändert hat. Dass also, sagen wir mal, zu den Zeiten, wo noch, keine Ahnung, Franz Josef Strauß, ne, oder Herbert Wehner, also so Charakterköpfe in der Politik waren, da waren natürlich auch die Parteien ganz anders aufgestellt. Ne? Die gründeten ja auch auf sozialmoralischen Milieus und da hatten sie dann auch sehr, sehr viele Funktionäre und bei der Union waren das dann auch zum Beispiel Angehörige der Kirchen, die viel stärker im Alltag der Menschen präsent waren und die haben diese Politik auch abgesichert und diese Milieus sind seit den 70er Jahren auch sehr stark zerbröckelt und ich glaube, das stellt auch ganz andere Anforderungen an die Politik. Also abgesehen davon, dass man sich natürlich auch fragen kann, wären so Charakterköpfe wie Herbert Wehner oder Franz Josef Strauß, wären die im Zeitalter von sozialen Medien und der stärkeren Beobachtung überhaupt noch möglich?
Ein Hörer hat uns geschrieben, vielleicht ganz kurz dazu noch, Herr Lorenz. Und zwar geht es darum, dass er sagt, die glaubwürdigsten politischen Gestalter sind für mich nicht die Parteisoldaten, sondern jeweils eigene Köpfe innerhalb und außerhalb von Parteien. Und da wird genannt Heiner Geißler, Rudolf Baum, Antje Vollmer, Christian Ude, Henning Scherf, um mal so ein paar Namen zu nennen. Also wenn wir über ein negatives Image in Richtung Berufspolitik, Politiker reden, gilt das dann eher diesen Strammen in Anführungszeichen Parteisoldatinnen und Soldaten?
Das kann ich, glaube ich, gar nicht so gut beantworten. Aber was ich mir vorstellen kann, zum Beispiel kam es ja schon so ein bisschen auf, ne, was Sie auch gesagt haben, dann gibt es diese Insignien der Macht, ne, den Dienstwagen und dann herrscht ja auch so ein bisschen der Eindruck, dass die PolitikerInnen in Berlin auch gar nicht herauskommen aus Berlin. Jetzt haben wir aber gerade gehört, dass die ja sehr präsent sind im Wahlkreis. Und das ist, glaube ich, vielen Menschen ja gar nicht so bewusst, weil auch wenn PolitikerInnen im Wahlkreis sehr aktiv sind, kommen sie dort ja auch nur mit einem Bruchteil der WählerInnen in Kontakt. Und insofern ist das auch so ein bisschen der Mythos der Seiteneinsteiger, dass Leute von außen die Politik quasi unverfänglich bereichern und gar nicht so im Stallgeruch der Parteien sind und dadurch vielleicht auch unabhängiger agieren können. Und
Entschuldigung, Herr Lorenz, nun hat Frau Fons von der Blase Berlin, aber auch von der Blase Partei gesprochen. Mhm. Und je länger man natürlich auf dieser Ochsentour unterwegs ist, wie das so nett ja immer heißt, um den Aufstieg innerhalb der Partei auch zu schaffen, ist da nicht schon die Gefahr groß, dass man tatsächlich nur in eigenen Parteistrukturen, in Parteiideen denkt und handelt?
Diese Gefahr besteht sicherlich, aber es kommt eben darauf an, dass man dann natürlich dagegen arbeitet. Was ich aber sagen würde, dass die sogenannte Ochsentour, die im Grunde ja bedeutet, dass man sich Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte lang auf Spitzenämter vorbereitet, hat natürlich den Vorzug, dass man Politik auch als tatsächlich Beruf oder eben Prozess erlernt. Und ich glaube, das ist auch das Problem, was viele Seiteneinsteiger dann am Ende hatten und wahrscheinlich auch haben werden in Zukunft, dass sie in Spitzenämter kommen, ohne eigentlich darauf vorbereitet zu sein, diese Spitzenämter auszuüben, weil sie ganz, ganz viele Prozesse erst erlernen müssen und teilweise auch gar nicht in der Lage sind, öffentliche Kritik auszuhalten, weil sie das vielleicht aus ihrem Herkunftsbereich gar nicht gewohnt sind. Und das sind natürlich dann schon die Vorzüge einer solchen klassischen Parteikarriere. Jetzt stimmt es aber natürlich auch, wenn man in dieser Parteikarriere quasi sich isoliert und gar nicht mehr herauskommt und vielleicht auch sowas wie Scheuklappen trägt und nicht in die Gesellschaft hineinblickt, dann ist das natürlich eine sehr große Gefahr. Aber gegen die kann man natürlich etwas tun. Insofern würde ich jetzt nicht per se sagen, dass die Ochsentour ein Problem zum Beispiel der Parteien und PolitikerInnen ist.
Also die Ochsentour kann durchaus auch eine Lernphase sein, in der man das Politikersein tatsächlich auch vielleicht sich für sich richtig begreift und auch erlernt. Vielleicht passt Jörg Krüger aus Hannover dazu, der sich gerade auch als Hörer zu Wort meldet. Herr Krüger, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich hoffe, man kann mich hören.
Ja, sehr gut sogar.
Hervorragend, prima. Ja. Ja, ich hatte ja dazu geschrieben, also dass ich der Meinung bin, dass dass gewisse Grundvoraussetzungen auch für den Einstieg in die Politik, in höhere Ämter, also Stadtparlamente oder auch Landesparlamente oder sogar den Bundestag, dass ich das als Voraussetzung gut empfinden würde. Ich finde es zwar einerseits gut, wenn ein breites Bevölkerungsspektrum zum Tragen kommt, also sprich, dass aus allen Bevölkerungsschichten Menschen in höhere Ämter einsteigen können, aber eben diese Grundvoraussetzung, eine Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium und eine angeschlossene Berufsausbildung fände ich schon praxisorientiert, weil man dann besseren Bezug zu dem hat, was über das man nachher entscheiden soll. Ich möchte Ihnen mal ein passendes Beispiel dazu bringen. In der Vergangenheit, da kam das Thema Wärmepumpe ja auf. Ich bin selber Besitzer einer Wärmepumpe und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, wie schwierig es ist, überhaupt einen Service dazu zu bekommen. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, als dieses Gesetz durchgestochen wurde, also sprich, bevor es dann spruchreif war, schon in die Öffentlichkeit gelangt ist und dann massive Kritik auf sich gezogen hat. Wie soll das funktionieren, wenn gar keine Handwerker vorhanden sind, die sich mit diesem Produkt auskennen? Und da finde ich es eben gut, wenn die Leute einen Bezug zur Praxis hätten. Dann könnten sie sowas einschätzen und gegebenenfalls auch etwas behutsamer vorgehen und sagen, okay, das setzt voraus, dass eine gewisse Infrastruktur überhaupt vorhanden ist, bevor wir etwas verabschieden.
Ich gebe das noch weiter, Herr Ramsauer. Das ist natürlich eine Steilvorlage für Sie, weil Sie ja auch jenseits des Politikerdaseins auch nicht nur studiert haben, sondern auch eine entsprechende Berufsausbildung auch haben. Ich mache es nochmal an einem anderen Punkt fest und dann können Sie natürlich sehr gerne ausführlich auch antworten. Der Akademikeranteil im Bundestag ist sehr, sehr hoch. Ich glaube, der liegt, weiß ich nicht, bei mehr als 2/3 oder sowas. Ist da möglicherweise, besteht da die Gefahr, dass die Probleme, die viele auch haben, die vielleicht ein Handwerker auch sieht bei so einer Gesetzesvorlage wie dem Heizungsgesetz, dass die dann hinten runterfallen?
Also ich kann Herrn Krüger nur voll zustimmen. Sie haben mir gerade, Herr Krüger, wenn Sie das jetzt noch hören, aus der Seele gesprochen. Also dieser Praxisbezug. Ich gebe übrigens, wenn ich irgendwo angeben muss, Berufsbezeichnung, da gebe ich nur, wenn es unbedingt notwendig ist, an MDB oder so, sondern in der Regel schreibe ich dann rein Müllermeister und Diplomkaufmann. So, oder Kaufmann oder Betriebswirt oder irgend sowas. Und ich habe, liebe Kollegin Fons, dieses lange Interview von Ihnen in der Wirtschaftswoche gelesen. Gratuliere, ganz toll. Und da haben Sie etwas sehr, sehr Wichtiges reingeschrieben, nämlich Sie wissen ja nicht, was in 2,5 Jahren passiert, nach dieser Legislaturperiode, und wollen Ihr Studium jetzt durchziehen. Gratuliere, ein wirklich toller, pragmatischer Ansatz. Und jetzt ein wichtiger Punkt. Ich kenne jetzt nicht den Akademikeranteil ganz genau. Ich weiß nur, dass ich einer von nur noch 8 oder 9 Handwerksmeistern im Deutschen Bundestag bin. Aber egal, auch Akademiker haben in der repräsentativen Demokratie, in parlamentarischen Demokratie natürlich die Aufgabe und die Fähigkeiten, auch Nicht-Akademiker zu repräsentieren im Bundestag. Deswegen haben wir ja die repräsentative Demokratie und Parlamentarismus. Wenn man das anders will, dass man sagt, jede Bevölkerungsgruppe muss repräsentiert sein, vertreten sein, ja, dann muss man ein Ständeparlament einführen. Das wollen wir aber alle miteinander nicht.
Ich gebe die Frage gern auch nochmal, Herr Lorenz, an Sie weiter. Was sagen Sie? Also müsste da vielleicht die Breite auch der Bevölkerung sich nochmal anders abbilden im Bundestag?
Ja, also ich würde auch sagen, dass die Repräsentativität sich ja gar nicht so herstellen lässt, weil es gibt ja so viele Probleme in der Gesellschaft, dass die gar nicht repräsentiert werden könnten von einzelnen Personen im Parlament, ne? Also per se durch verschiedene soziale Eigenschaften. Insofern hat das vielleicht eher eine Symbolwirkung, dass man sagt, es wäre vielleicht problematisch, wenn im Parlament kein Handwerker mehr oder so sitzt, ne? Das hat einfach eine Symbolwirkung. Aber ich würde Herrn Ramsauer da auch zustimmen, dass ja alle Abgeordneten in der Lage sein müssen, sich diese Problemkenntnis in der Bevölkerung zu erarbeiten und zu wissen, was beschäftigt denn eigentlich die Menschen und was sind deren Gedanken, was geht in deren Köpfen hervor. Und das ist ja so ähnlich auch mit dieser Debatte. Genau, es fiel ja vorhin auch das Schlagwort Wärmepumpe und da merkte man ja auch, dass da ein großer Alarmismus dann auch herrschte und viele einfach verunsichert waren. Und diese Verunsicherung muss eigentlich aufgefangen werden von der Politik. Und ich glaube, da geht es sehr stark auch darum, wenn man jetzt so ein bisschen auch daran denkt, dass Parteien letztlich ja auch Zielgruppen haben, also gewählt werden wollen von bestimmten Bevölkerungsteilen, dann kommt es natürlich auch darauf an, Zielgruppenkompetenz aufzubauen, ne? Zu wissen, was beschäftigt denn die Menschen wirklich? Und genau, ich hatte noch einen Punkt.
Herr Lorenz, also, den müssen wir auf die Zeit nach den Nachrichten verlegen, weil wir haben nicht in 10 Sekunden Nachrichten. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Und Sie, Herr Lorenz, werden nach den Nachrichten dann das Wort wieder haben. Bis gleich.
Deutschlandfunk Agenda.
Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Die sind doch alle abgehoben. Das Leben als Berufspolitikerin bzw. Politiker. Unser Thema heute. Und Sie können gerne anrufen 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Und ich nenne Ihnen nochmal meine Gäste heute Morgen, falls Sie jetzt auch vielleicht erst zugeschaltet haben. Emily Fons ist bei uns. Sie ist die jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag und vertritt dort die SPD. Dr. Peter Ramsauer von der CSU, er ist der dienstälteste Abgeordnete seit 1990 im Bundestag. Professor Sven Siefgen ist bei uns, Professor für Politikwissenschaft und an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Und mit dabei ist auch noch Dr. Robert Lorenz, er ist ebenfalls Politologe und Buchautor. Und Herr Lorenz, Sie haben nochmal das Wort. Wir haben vor den Nachrichten gesprochen darüber, ob tatsächlich die Vielfalt auch der Berufe in Deutschland sich im Bundestag widerspiegeln. Und Sie wollten noch eine Anmerkung haben.
Ja, genau. Sie hatten den Akademikerüberhang ja schon angesprochen. Und ich glaube, es sind ja auch besonders viele JuristInnen im Bundestag. Und jetzt könnte man zum Beispiel auch ein Gegenargument bringen und könnte sagen, das ist ja super, weil das sind ja Leute, die auch darauf geschult worden, zu recherchieren zum Beispiel, ne? Oder verschiedene Aspekte abzuwägen. Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt von Politik. Insofern kann man das sowohl als Mangel, aber auch als Stärke auslegen, wenn bestimmte Gruppen im Parlament stärker repräsentiert sind als andere. Also ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt notwendig ist, sehr stark auf diese Repräsentativität zu achten, sondern dass es wirklich darauf ankommt, am Ende, wie stark PolitikerInnen in der Lage sind, tatsächlich in die Lebenswelt, in die Wirklichkeit der Menschen vorzudringen.
Ich kann vielleicht noch ein, zwei Mails mit auch hinzufügen, die wir bekommen, erhalten haben. Das Problem am aktuellen System ist, dass die Personen im Parlament nicht die Bevölkerung repräsentieren, wenn man Ausbildung, Alter, Vermögen, Geschlecht zugrunde legt. Kennen heißt zum Beispiel, wenn es um die Sorgen und Nöte auch von Bürgern geht, nicht, dass man sie sich anhört, sondern diese Sorgen auch nachfühlen kann. Es müssen Menschen aus diesen Bevölkerungsgruppen sein, schreibt uns zum Beispiel zusammengefasst Jan Knobeloch. Und ein weiterer Impuls oder Gedanke kommt von Markus Pötschke, der uns geschrieben hat und der sagt, für alle Abgeordneten mindestens in Berlin sollte jedes Jahr oder mindestens pro Legislaturperiode bestenfalls davor eine Art Pflichtpraktikum in Betrieben, Firmen etc. passieren. Sicherlich gewinnt man damit wieder die Möglichkeit, noch näher an der Wählerschaft zu sein. Herr Ramsauer. Was halten Sie von der Idee?
Ja, das nochmal ist, Praktikum ist mir alles nicht neu. Ah, ja, okay. Ja, Praktikum. Also ich habe viele, die bei mir gerne ein Praktikum machen würden. Ich bin froh, dass ich durch unseren Familienbetrieb zu Hause, um den sich meine Frau kümmert und unsere Töchter, komme ich gleich noch dazu, ich mir immer die vollkommene, erstens Praxisnähe erhalten habe und zweitens die vollkommene Unabhängigkeit von der Politik. Das ist übrigens, weil vorhin von Parteisoldaten und so die Rede war. Ich habe mich niemals als Parteisoldat gefühlt und das hat manchen nicht, überhaupt nicht gepasst, weil ich immer mein Rückgrat und meine Linie behalten habe. Aber das geht nur, wenn man völlig unabhängig von der Politik ist, wenigstens materiell und mental muss man sich immer wieder dagegen stemmen, von der Politik hinweggerafft zu werden. Und jetzt die Frage mit Repräsentation und Repräsentativität. Also ich erinnere mich sehr gut an die Rede, die in der letzten, am Beginn dieser Legislaturperiode Wolfgang Schäuble als Alterspräsident gehalten hat. Und da hat er sich diesem Thema gewidmet, Repräsentation und Repräsentativität. Also ein Beispiel. Ich bin jetzt 70 Jahre alt und habe mit meiner Frau 4 Töchter. Die sind alle so ein bisschen älter als die Kollegin Fons. Die sind zwischen 25 und 32 Jahre alt. Jetzt könnte man sagen, ich repräsentiere nicht diese junge Frauengeneration. Als 70-jähriger Mann, wie kann ich nur diese weibliche Jugend repräsentieren? Also dieses Argument ist vollkommener Schwachsinn, weil ich nehme für mich in Anspruch, dass ich so geerdet bin, allein durch meinen familiären Hintergrund, dass ich sehr wohl die Interessenlagen von jungen Frauen, das bekomme ich ja jedes Wochenende eingeimpft, wenn wir uns sehen, dass ich das sehr wohl kann, die Interessenlage, wenn es überhaupt eine einheitliche Interessenlage gibt. Also, es ist nicht repräsentativ, dass ich im Bundestag die Gruppe der 70-jährigen männlichen Bevölkerung nur sehe, sondern ich kann sehr wohl repräsentieren und die Interessen von völlig anderen Bevölkerungsgruppen wahrnehmen.
Frau Fons, wenn über den Beruf von Politikern und Politikern gesprochen wird, da kommt ja auch immer der Vorwurf, wir haben da zu viele, teilweise an der Spitze auch von Parteien, die haben überhaupt keinen Beruf. Also da geht es so um dieses Stichwort Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal.
Ich bin der Generalsekretär zum Beispiel. Das begleitet den sein Leben lang, dass er berufslos ist und Studienabbrecher.
Frau Fons, wie bewerten Sie das selber? Sie sind ja aus dem Studium jetzt herausgerissen worden und wurden in den Bundestag katapultiert, sage ich jetzt mal. Ist das eine Gefahr, dass man gar nicht diese berufliche Eigenständigkeit auch vielleicht für sich auch irgendwann mal erreicht?
Also ich glaube, die Qualität, sage ich jetzt mal, wenn Herr Ramsauer den SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert angesprochen hat, ist für mich persönlich nicht eines Politikers, einer Politikerin, dass er oder sie ein abgeschlossenes Studium hat. Aber, das will ich auch ganz deutlich sagen, natürlich ist es gut. Und ich finde es auch gut und ich habe großen Respekt davor, wenn ich neben Kolleginnen und Kollegen sitze, die zum Beispiel eine Rede halten, weil sie vorher als Ärztin gearbeitet haben oder in einer Flüchtlingsunterkunft und man wirklich merkt, das Herz und die Erfahrungen, die fließen in die parlamentarische Arbeit mit ein. Davor habe ich enormen Respekt und manchmal bin ich da tatsächlich auch ein bisschen neidisch. Ich glaube, weil das bei mir so dieses Katapult war, was Sie sehr schön beschrieben haben, habe ich persönlich an mich einfach einen sehr, sehr hohen Anspruch und versuche hier im Wahlkreis, aber auch in Berlin, einfach mich ganz umfassend zu informieren über all die Themen und die Ereignisse, die irgendwie gerade aktuell sind. Also ich glaube, man kann auch ohne Abschluss und ohne Beruf eine gute Politikerin oder ein guter Politiker sein, weil man einfach, wenn man sein Herz sprechen lässt, seine Empathie, seine Hilfsbereitschaft und einfach ein Mensch ist und ganz ehrlich und authentisch diesen Job macht, das auch ankommt bei Leuten. Das kann ich nach einem Jahr, glaube ich, schon von mir auch tatsächlich behaupten. Ich versuche es jeden Tag.
Ivo Krieg ist nun aus der Nähe von Pforzheim mit am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Krieg.
Ja, hallo.
Ja, was würden Sie gern zum Thema sagen? Ich glaube, ich habe aus der Regie heraus gehört, dass Sie selber auch Erfahrungen haben als Politiker.
Ja, also 1994 war ich als Nachrücker 2 Jahre im Landtag von Baden-Württemberg und habe da etwas festgestellt, dass ein Automatismus besteht zwischen dem, was man von der Basis her bekommt, an Aufträgen und so weiter, und wie man das dann vermitteln will den anderen. Und um das den anderen zu erklären, was die Basis, also die Wähler von mir und so weiter gewollt haben, habe ich dann versucht, die Sprache der anderen zu verstehen und ihre Worte zu benutzen, sodass sie klarer sehen, was ich will. Und in dem Augenblick habe ich gemerkt, wenn ich deren Worte benutze und deren Ideen benutze, um meinen Punkt rüberzubringen, dann fange ich auch selber an, so zu denken mit diesen Worten und diesen Ideen. Und das verändert mich automatisch. Und ich habe dann gemerkt, ich muss Kontakt zu meiner Basis behalten, denn sonst hebe ich ab. Und das ist ein Automatismus, den jeder kennt. Wenn er Freunde hat und so weiter, dann fängt er sich an, den anzugleichen. Und so muss jeder, der ins Parlament geht, bewusst sein, dass das passiert und muss dagegen arbeiten.
Also die Sprache der Menschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auf der Straße, also oder die, die Sie ansprechen, diese Sprache auch mit ins Parlament hineinzunehmen, um damit auch vom eigenen Denken her auch mit der Basis verbunden zu bleiben. So habe ich das richtig verstanden?
Nein, nicht ganz.
Okay.
Sondern, dass man sich bewusst ist, dass wenn man versucht, dem Gegner seinen Punkt zu erklären, dass man dann anfängt automatisch auch mit diesen Worten selber zu denken und sich dadurch abhebt von den Leuten, die man vertritt.
Ich gebe das, Herr Siefgen, gern nochmal an Sie weiter. So dieses Thema Politikersprache, da wird ja auch sehr, sehr oft gesagt, völlig abgehoben. Man kriegt das ja manchmal auch so bei Diskussionsrunden mit so vor Wahlen. Da werden dann die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, dürfen dann wen auch immer fragen. Und wenn man dann die Antworten hört, die dann immer mal wieder, sehr oft, wie auch immer, jetzt so über die Menschen und ihre Wirklichkeiten hinweg auch reden. Ist da was dran, dass auch Politikersprache abgehoben sein kann oder vielleicht auch vielfach ist?
Da ist was dran, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben ja gerade die Anforderungen, die jetzt auch in einigen Formulierungen und in einigen Kommentaren schon gebracht wurden. Wir wollen eigentlich Leute, die sich mit der Sache auskennen. Und wenn sie das nicht schon von vorher tun, die sich so tief einarbeiten, dass sie letztlich in der Politik aber zu Fachexperten für die Dinge sind, über die sie entscheiden. Und das ist ja auch nicht schlecht. Nur die Dinge, über die entschieden werden, die sind ja hochgradig komplex und hochgradig technisch. Das heißt, in dem Moment wird es dann entweder sehr technisch und vielleicht dann auch langweilig, aber da funktioniert diese massive Zuspitzung nicht mehr, die man dann oft erwartet. Oder man nimmt sozusagen ein Ausweichmanöver und bleibt eine Nummer allgemeiner. Und das kennen wir ja auch, die Kritik zum Beispiel an Wahlplakaten, nichts Neues, ja, oder auch an Wahlprogrammen, dass dort angeblich nicht so stark zugespitzt wird, nicht so klar formuliert ist, dass dort, was Sie gerade sagen, Politikersprache stattfindet. Aber wenn wir uns das anschauen in der Bevölkerungswahrnehmung, das ist eigentlich das, was man ja auch haben möchte. Man möchte nicht diese ganz starke, eindeutige Zuspitzung haben, sondern man möchte Parteien wählen, die man aus allgemeinen Grundüberzeugungen wählt und die sich dann im Einzelnen darum kümmern, die Entscheidung auf Basis dieser allgemeinen Grundüberzeugung zu treffen. Also insofern muss man da auch immer wieder dran denken, was sind eigentlich die Erwartungen aus der Öffentlichkeit an die Politik, und die sind teilweise widersprüchlich. Ja, wir wollen einerseits Expertinnen und Experten für die Sache, aber andererseits sollen die dann auch sehr unterhaltsam sein, möglichst konsensorientiert handeln, nicht so stark streiten, aber sich deutlich abheben von allen anderen. Das ist die Quadratur des Kreises, die da herangetragen wird. Und das gehört aber auch dazu. Das dicke Fell war eben angesprochen. Das gehört dazu. Das sind unterschiedliche Erwartungen, mit denen man umgehen muss.
Frau Fons, als jüngste Abgeordnete sicherlich auch dann diesen ersten Eindruck aus dem Saarland kommend, verändert man sich sprachlich als Politikerin, wenn man sowohl in der Partei als auch im Bundestag entsprechend unter sich auch ist und vielleicht vielerorts auch bleibt?
Ich glaube nicht. Ich versuche es auf jeden Fall. Und als eben das Wort Sprache und Politik gefallen ist oder diese Verbindung angesprochen wurde, da ist mein Herz so ein bisschen aufgegangen, weil das einer meiner wichtigsten Punkte ist. Ich habe gesagt, okay, ich wage jetzt dieses Abenteuer Bundestag als junge Frau mitten im Studium, aber dann will ich auch genauso bleiben, wie ich es auch gerade bin. Natürlich verändert man sich in jedem Job und irgendwie Politikerin ist nochmal was ganz Besonderes, aber nichtsdestotrotz will ich einfach genau wie Emily vorher auch sprechen und nicht jetzt irgendwie als Bundestagsabgeordnete eine ganz andere Sprache verwenden. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute das auch wollen. Also egal, ob das jetzt auf Social Media ist oder auch bei einer Rede im Bundestag. Im Endeffekt bei einer Rede im Bundestag im Plenum, so klar, um 20 Uhr donnerstagsabend sitzen da einige Abgeordnete, aber für die halte ich ja die Rede nicht, sondern ich halte die in dem Moment für die Leute, die nicht mitbekommen haben, wie die Ausschussverhandlungen vorher abgelaufen sind. Und deshalb müssen wir so kommunizieren, dass alles verstehen. Und deshalb ist einfache Sprache unfassbar wichtig. Und vielleicht ein letzter Satz. Ich war letztens in einer großen Schulklasse und die haben gesagt, sie wählen jetzt das allererste Mal bei der Europawahl und wollen auch wählen, wollten sich informieren über die Parteiprogramme zur Europawahl und haben gesagt, ganz ehrlich, 27 Seiten mit diesen langen, komplizierten Sätzen, sie haben aufgegeben. Und das konnte ich verstehen, weil ich verstehe das jetzt mittlerweile, aber früher, diese Probleme sind schon komplex und dann diese seitenlangen Wahlprogramme, die irgendwie komplizierte Sprache beinhalten, das ist nicht das, was viele Leute von Politik wollen. Und deshalb müssen die Parteien da auch umdenken und einfache Sprache verwenden.
Frau Fons, eine steile These und dann gerne auch an Herrn Ramsauer, an Sie auch nochmal weitergegeben, eines Hörers, der gesagt hat, alle Politikanfänger sind anfangs voller Tatendrang, wollen altruistisch mitgestalten, was ihre Gemeinde, das Land, die Gesellschaft voranbringt, dann aber auch die süßen Privilegien aller Parlamentarier auskosten. So geschieht die Metamorphose zum Berufspolitiker, der Lobbyeinflüssen und Fraktionszwängen ausgesetzt, den Politikbetrieb für sich zu nutzen weiß. Spüren Sie schon was von dieser Metamorphose? Ich frage erstmal Frau Fons, sind Sie schon mittendrin in dieser Metamorphose?
Ich glaube, heute wurde es schon öfters angesprochen, man muss dagegen arbeiten, weil ich glaube schon, dass die Privilegien, wurde auch schon angesprochen, der Fahrdienst, also die Fahrbereitschaft, alle Abgeordneten können innerdeutschlands fliegen, um in den Wahlkreis zu kommen und fahren nicht Zug. Ich versuche wirklich fast immer Zug zu fahren.
Aber ich glaube, es gibt da auch Bahncard erster Klasse, glaube ich, 100% und so.
Sowieso, genau.
Auch da ist man in der ersten Klasse und nicht in der zweiten unterwegs.
Ja. Mhm. Ja, absolut. Also die Privilegien, die sind ja für mich dann irgendwie auch auf einen Schlag gekommen und haben mein Leben auf jeden Fall auch verändert. Und ich glaube, dadurch, dass man irgendwie noch die Freunde von früher hat, die Familie, die einem immer wieder auch irgendwie zeigt, wie das Leben normal ist, kann man das vergleichen. Aber nichtsdestotrotz, die Privilegien sind da. Und ich kritisiere jetzt ganz offen tatsächlich auch, dass ich Abgeordnete kenne, die von Frankfurt nach Berlin mit dem Flugzeug fliegen, um 30 Minuten zu sparen und mir dann sagen, ja, sie müssen diese 30 Minuten sparen mit dem Zug, während sie eine halbe Stunde später zu Hause und können dann den Termin nicht mehr wahrnehmen. Wo ich dann sage, das ist für mich völlig lebensfremd und realitätsfern. Aber da habe ich dann teilweise auch gar nicht mehr eine Grundlage, um darüber zu diskutieren mit den Abgeordneten. Und da muss ich schon sagen, das finde ich schwierig. Und auch die Privilegien, man nimmt sie natürlich auch irgendwie an. Wenn da ein Auto steht, dann fährst du damit. Aber da muss man sich selbst einfach immer noch mal sagen, stopp, vielleicht ist der Luxus an der Stelle jetzt echt ein bisschen übertrieben.
Herr Ramsau, auch die Frage an Sie. Gibt es diese Metamorphose zum Berufspolitiker?
Also Metamorphose zum Berufspolitiker, man muss sich immer klar vor Augen halten, was um was es sich handelt. Man hat ein Mandat bekommen, einen Auftrag von den Wählerinnen und Wählern. Der Berufspolitiker, ich mag den Begriff überhaupt nicht. Also wenn man das will, dann muss man so den homogenen in der Retortenpolitiker, sage ich immer, heranzüchten, der dann Politologie studiert und ja nicht mit der Praxis in Verbindung kommt. Also der Begriff Berufspolitiker, ich habe es vorhin schon mal gesagt, der kommt für mich nicht in Frage. Ja, ich übe ein Bundestagsmandat aus, ich habe ein Mandat, aber ich habe nie die Herkunft, die beruflichen Wurzeln, meine ganze Lebensentwicklung, die Biografie, die habe ich nie vergessen und Gott sei Dank ruht all mein politisches Handeln auf diesen Pfeilern. Dann verliert man auch nie die Bodenhaftung und was sogenannte Privilegien anbelangt. Also es muss immer zweckmäßig sein, damit man das Mandat ausüben kann. Schauen Sie mal, mein Zeitaufwand pro Woche zur Ausübung des Mandats beträgt ungefähr 60 bis 80 Stunden. Da brauche ich Arbeitsbedingungen, die zweckmäßig sind. Und da nehme ich durchaus für mich in Anspruch und für jeden Abgeordneten, dass diese Arbeitsbedingungen so sind, wie auch mittleres Management in der freien Wirtschaft es für sich in Anspruch nimmt. Und dazu gehört auch die Frage beispielsweise des Transports. Also hier in Berlin, ich gehe immer zu Fuß von meiner Wohnung ins Regierungsviertel und gehe möglichst viel zu Fuß, auch damit man fit bleibt. Aber wenn es jetzt ums Fliegen oder Zugfahren geht, also wenn ich meinen Wahlkreis in Franken hätte, ja, selbstverständlich würde ich Zug fahren. Jetzt haben Sie aber den Wahlkreis ganz im äußersten Südosten, zwischen Chiemse und Salzburg. Ja. Ja, da kommt nur Fliegen in Frage, weil sonst geben wir in der Woche ein halber Tag verloren. Das liegt nicht daran, dass ich unbedingt das Fliegen...
Ich fahre sogar den ganzen Tag Zug.
Ja, Sie haben halt natürlich auch schlechte Flugverbindungen aus dem Saarland. Das kenne ich noch von früher. Aber man muss sagen, wie komme ich schnell hin und her? Wie ist das Ganze...
Also
und ich kann manchmal, das sage ich ehrlich, da meint man immer landläufig, ja, Fliegen toll und die fliegen so viel. Ich kann manchmal kein Flugzeug mehr sehen. Deswegen Fliegen kann einem auch manchmal zum Hals raushängen, aber es ist eine Notwendigkeit.
Rainer Edinger ist wahrscheinlich unser letzter Hörer, den wir noch mit hineinnehmen können, aus der Nähe von Heidelberg. Herr Edinger, ich grüße Sie. Was würden Sie gerne noch mit einbringen?
Hallo.
Hallo.
Also meine Erfahrung nach 20 Jahren Kommunalpolitik ist, dass man mehr Menschen an der Demokratie teilhaben lassen sollte. Und meine Idee dazu wäre, dass man die Kommunalpolitiker, Gemeinderäte, sie sollten nur 2 Wahlperioden gewählt werden und dann eine aussetzen. Dadurch wäre es möglich, dass mehr Menschen an der Demokratie teilhaben könnten. Und das halte ich auch für sehr wichtig.
Das ist ja eben schon geäußert worden, Herr Edinger, auch in Richtung Bundestag oder sowas. Also ist das eine Idee, die Sie jetzt nur auf der kommunalen Ebene sehen? Oder?
Ich werde da mal mehr mit der Kommunalpolitik anfangen. Das hat auch in Baden-Württemberg die Änderung der Gemeindeordnung gezeigt, und zwar bezüglich der Bürgerbeteiligung. Also die Herabsetzung des Quorums hat bedeutet, dass inzwischen viel mehr Menschen sich an beteiligen wollen und auch Bürgerbeteiligung anstreben.
Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, Herr Edinger, weil wir nur noch 5 Minuten haben. Ich gebe das mal direkt auch weiter. Vielleicht, Herr Dr. Lorenz, vielleicht können Sie da noch etwas zu sagen. Da passt möglicherweise auch noch eine Mail, die wir von bekommen haben, ich glaube von Maria Einhaus, die gesagt hat, ich finde, dass Politiker mit 67 in Rente gehen sollten. So könnten auch noch mehr junge Leute für die Politik gefunden und sich motivieren und einsetzen. Also, brauchen wir da mehr Wandel und mehr Wechsel in der Politik?
Also ich bin mir unsicher, ob das dann ein Automatismus ist, dass wirklich automatisch auch sich dadurch jüngere Menschen mehr begeistern. Es stimmt natürlich, dass die Politik ein wenig auch im Ruf steht, sich abzuschotten nach unten, dass man also ganz lange braucht und es sehr große Barrieren gibt, einzusteigen. Ich würde aber auch sagen, das wäre ja auch großer Quatsch, ehrlich gesagt, wenn man Erfahrung gegen Altersgrenzen quasi aus der Politik herausregelt, weil die ja auch wichtig ist. Weil ich finde, Politiker sind Experten zur Politik. Und diese Expertise stellt sich ja über Jahre her. Und natürlich muss man schauen, dass die Politik auch offen ist, immer wieder für jüngere Talente. Das ist aber schon immer so gewesen.
Mhm. Herr Siefgen, ich würde ganz gerne noch ein Stichwort aufgreifen, dass diese Vorwürfe zum Beispiel in Richtung abgehoben, also wir haben es ja jetzt schon mehrfach auch angesprochen, und die bekommen überhaupt gar nicht mit, was das Volk denkt, was die Menschen denken, und setzen es dann auch nicht in unserem Interesse um. Diese Vorwürfe sind ja im Raum, und wir haben am Anfang auch gesprochen über das Thema Aggressionen, auch teilweise auch dieses Feindbild, was es anscheinend in Richtung Politiker auch gibt. Wie kann man dem entgegentreten?
Ja, ich meine, ein wichtiger erster Punkt ist natürlich mal genau das, was wir auch heute hier versucht haben, ja, zu machen, zu verstehen, wie Politik und die politische Realität eigentlich wirklich aussieht. Denn da haben wir es teilweise mit Fehlwahrnehmungen weiterhin zu tun. Wir müssen uns auch vor dem Hintergrund dessen, was gerade gesagt wurde, in Gedanken rufen, dass bei jeder Wahl zum Deutschen Bundestag ungefähr ein Drittel neue Abgeordnete da reinkommen. Da findet kontinuierlicher Wechsel statt. Und durchschnittliche Verweildauer im Parlament, das sind eben zwei Wahlperioden. Das heißt, es sind nicht Berufspolitiker, die einmal da reingewählt werden, denn die müssen sich ja alle 4 Jahre wieder stellen. Eigentlich ist das ein hochgradig unsicherer Job, den man da hat, denn man hat eine Perspektive von 4 Jahren. Und danach kann es auch sein, dass man nicht wieder gewählt wird oder dass man von der eigenen Partei auch nicht wieder aufgestellt wird. Die Fälle gibt es durchaus auch. Also wer sich abkoppelt, der kann auch das Problem haben, dass er gar nicht mehr Kandidat wird. Dafür gibt es Beispiele.
Also Herr Siefgen, jede Menge. Aufklärung über die Arbeit der Politiker, ein wichtiger Schritt. Sie haben eben gesagt, so eine Sendung kann da möglicherweise auch zu beitragen. Haben Sie oder sehen Sie noch weitere Stichworte?
Ja, und natürlich auch für jeden Einzelnen in Kontakt treten mit der Politik. Das kann im Kleinen sein, das kann über den einzelnen Abgeordneten zum Beispiel mal sein. Die meisten haben sogenannte Sprechstunden. Die finden Sie auf der Homepage vom Bundestag. Wenn Sie Ihren Abgeordneten nicht kennen, dann finden Sie den über Ihre Wohnanschrift. Und dann schauen Sie mal auf der Homepage nach, und die machen Veranstaltungen. Da kann man sich einen Termin geben lassen. Man ist immer wieder erstaunt, wie schnell man ins Gespräch mit Abgeordneten kommt, die man teilweise sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Aber natürlich kann man auch an Verfahren Dinge verändern, öffnen, da wird viel experimentiert, da wird viel ausprobiert. Nur was man nicht machen sollte, ist hier völlig falsche Erwartungen wecken und völlig falsche Einschätzungen zur gegenwärtigen Realität zu setzen. Das ist aus meiner Sicht die Kombination. Also weder alles so lassen, wie es ist, noch zu sagen, wir haben da ein ganz anderes, viel besseres System, denn das gibt es in der Tat nicht.
Ich denke, das nehmen wir als Schlusswort. Die sind doch abgehoben. Das Leben als Berufspolitikerin und Berufspolitiker, unser Thema heute in der Sendung Agenda. Ich danke meinen Gästen heute Morgen. Ich danke Ihnen für viele, viele Mails, die wir zu diesem Thema auch bekommen haben. Nach den Nachrichten geht's weiter mit Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.